Und für Luther ist ganz klar, dass diese zwei Ebenen, also Theologie und politische Theorie und politische Zustände, getrennt werden müssen. Das ist ja eine seiner frühesten Einsichten in der Frage eines Christenmenschen, diesen berühmten Doppelzitat: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan, in Bezug auf den Glauben und nur auf den Glauben und das Gewissen. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan im politischen Sinn. Diese Vermischung dieser beiden Ebenen lehnt er kategorisch ab. Und deshalb sieht er letztlich eigentlich auch wie Münzer die Bauern zu Recht bestraft.
Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Der Bauernkrieg. Vor 500 Jahren rebellierten die Bauern in Deutschland gegen die Obrigkeit. Martin Luther schlug sich auf die Seite des Adels. Der Aufstand endete in einem Blutbad. Was war das für eine Auseinandersetzung? Eine sozialistische Revolution? Ein Freiheitskampf oder ein Streit um alte Rechte in Zeiten des Umbruchs? Und welche Rolle spielte die göttliche Autorität, auf die sich im Bauernkrieg alle Seiten beriefen? Bis hin zu Thomas Münzer, jenem radikalen Reformator, der zum geistlichen Anführer der Thüringer Bauern wurde und sie am 15. Mai 1525 in die Schlacht von Frankenhausen führte. Die sah er als Teil eines apokalyptischen Kampfes an, und in dieser Schlacht wurden die Bauern schließlich vernichtend geschlagen. Ich bin Benjamin Lefen, Online-Redaktionsleiter von Communio. Das ist unser Podcast Communicatio, und heute spreche ich mit Johannes Elberskirch, Lehrstuhlvertreter am Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Regensburg. Er hat eine Doktorarbeit über Schrift und Geist bei Thomas Münzer geschrieben und einen Artikel für das neue Heft von Communio. Das Thema dieser Ausgabe lautet Autorität. Herr Elberskirch, was würden Sie sagen, wie passt ein Artikel zum Bauernkrieg in ein Heft, in dem es um Autorität geht?
Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, dass natürlich Autorität so das zentrale Thema eigentlich immer in religiöser Kommunikation und in religiösen Ansprüchen bzw. Legitimitätsansprüchen ist. Und wenn wir den Bauernkrieg anschauen und die verschiedenen Parteien, die da aufeinandertreffen, also gerade den Adel und eben die sich erhebenden Bauern, die da um ihr Recht kämpfen bzw. um ihren Verlust ihres Rechtes verhindern wollen, dann geht es natürlich um Autorität. Und zwar dahingehend, dass man sagt, wer hat denn das Recht jetzt, mir gewisse Rechte zu nehmen, und wer hat das Recht, diese Rechte sich wiederzunehmen? Und das kollidiert eben im Bauernkrieg auf ganz blutige Weise.
Ja, ich war vor einiger Zeit mal in Bad Frankenhausen. Das war, nachdem unser Kolumnist Ulrich Greiner auf unserer Seite einen Artikel über das dortige Panoramamuseum geschrieben hat. Für Greiner eine der erstaunlichsten Hinterlassenschaften der DDR. In diesem Museum gibt es nämlich nur ein einziges Werk zu sehen, dafür ein sehr großes Werk, das heißt Frühbürgerliche Revolution in Deutschland von Werner Tübke. Wenn man da den Raum mit diesem gewaltigen Panoramabild, wenn man den betritt, da findet man sich in einem Strudel von tausenden Figuren, völlig überwältigend. Aber im Zentrum einer tobenden Schlacht steht eben dieser Thomas Münzer. Und man kann sagen, im Angesicht der Niederlage schon, die Hand ist mit der Buntschuhfahne der Bauern ist schon gesenkt und er hat schon so eine Art, ja, resignativen Gesichtsausdruck. Welches Verständnis von Autorität scheitert in diesem Augenblick, in dem er diese Schlacht verloren geht?
Ja, dieses Bild ist ja in mehrfacher Hinsicht irgendwie interessant. Einerseits ist es so das letzte große Aufbäumen der DDR gewesen, nicht, dass er sich nur wenigstens nochmal in der Kunst zu beweisen als Großmacht, könnte man fast sagen. Es ist ja, glaube ich, das größte Bild der Welt, nicht? Also dieses Panorama, das ja um 360 Grad sich dreht, ist ja das größte Bild der Welt und wurde ein, zwei Jahre vor dem Mauerfall eben fertiggestellt, ja. Und schon Erich Honecker, also selbst eingeweiht, auch wenn das Wort Wein jetzt nicht so gut passt, aber es wurde nun praktisch damit eröffnet. Und deswegen ist es irgendwie interessant, dass das da zwei verschiedene, ganz verschiedene Autoritätskonzepte miteinander kollidieren. Einerseits die Rezeption, die dieses Bild in der DDR und eigentlich im Sozialismus erfahren hat, dass man darin mit Thomas Müntzer und den sich erhebenden Bauern eben sowas wie eine frühbürgerliche Revolution avant la lettre sieht. Also dass man sagt, das ist schon der erste Funken des Sozialismus, dass das Volk, dass die einfachen Leute selbst ihre Rechte in die Hand nehmen und sie durchzusetzen versuchen. Und ja, auch bei Thomas Müntzer gibt es ja dieses wunderbare Wort Omnia sunt communia. Also alles ist uns gemeinsam und aus dieser Gemeinsamkeit heraus dürfen wir uns gegen jegliche Obrigkeiten erheben. Das ist das eine, was irgendwie in diesem Bild, also wofür eigentlich dieses Bild ja auch geschaffen wurde und gemalt wurde, dass man eigentlich die eigene Legitimität, die sozialistische, der sozialistischen Weltanschauung legitimierte. Und andererseits kollidiert natürlich damit ein religiös-fanatisches Autoritätskonzept, das bei Thomas Müntzer sich selbst findet. Er selbst, nicht der Prophet Gottes, er selbst ist es, der die Bauern in die Schlacht führt, weil er in dem Moment, in diesem endzeitlichen Moment, den er für sich und für seine Zeit konstatiert, weil er dort merkt, es ist Endzeit und Gottes Gericht muss sich vollziehen. Und er ist der Auserwählte, der dieses Gottesgericht vollziehen muss, weil er der von Gott bestimmte Prophet ist. Und seine Autorität gründet sich eben auf diese innere Einsicht, auf die innere Einsicht, von Gott selbst erwählt zu sein dafür. Und dadurch, dass er von Gott selbst erwählt ist, kann er die Erwählten erkennen. Und die, die ihm folgen, in dem Fall die Bauern, sind die, die eben das Strafgericht Gottes zu vollziehen haben. Also die Bauernaufstände sind für ihn nicht nur eigentlich das Zeichen der Endzeit, sondern eben auch dann das Organ, das entscheidende Organ, dass das Strafgericht Gottes gegen die Obrigkeit und gegen alle adligen Widerstände vollziehen muss. Weil wer sich gegen das Gericht Gottes stellt, der ist natürlich gegen Gott und hat damit auch sein Lebensrecht verwirkt.
Nun sagen die Experten eben, dass dieses Bild keine Verherrlichung letzten Endes ist, also entgegen der Intention der Auftraggeber gar keinen Fortschritt zeigt, sondern ein zyklisches Geschichtsbild und eben Müntzer als gescheiterten Propheten darstellt. Das Bild strahlt so ein regelrecht ein Fatalismus aus. Ja, dieser Müntzer im Augenblick des Scheiterns. Was sagt das über diese Inanspruchnahme solcher göttlicher Autorität aus? Das ist ja nicht der Müntzer, ist ja nicht der Einzige, der das versucht hat und daran gescheitert ist.
Ja, das Interessante ist ja an Müntzer und seinem Scheitern ist ja, dass er sich nicht als Gescheiterter erkennt. Nicht? Müntzer ist ja, das kann man in seinem Testament und seinen den Zeugnissen, die er nach seinem Verhör auch deutlich oder auch in seinem Verhör deutlich macht, ist er nicht der Gescheiterte, sondern er ist eigentlich der, der seine Berufung als Gottesknecht und seine Berufung als Prophet vollendet, indem er als der, der unschuldig ist, den Tod auf sich nimmt. Weil das kehrt sich interessanterweise bei Müntzer um. Der einzige Fehler, den er begangen hat, und dazu steht er auch, also das gibt er auch öffentlich oder wenigstens, ja doch, in einem Brief an die Mühlhausener nochmal zu, der einzige Fehler, den er begangen hat, ist, dass er in den Bauernaufständen das endzeitige Gericht erkannt hat. Und das wäre falsch gewesen, weil die Bauern, und das ist das Verbrechen der Bauern, und deswegen sind sie auch zu Recht bestraft worden im Nachhinein, weil das Verbrechen der Bauern darin bestand, dass sie eben nicht Gottes Wille gesucht haben, sondern sie haben ihren eigenen Vorteil gesucht. Und wenn jemand im Namen Gottes seinen eigenen Vorteil sucht, dann muss er elendlich scheitern. Das ist Müntzers feste Überzeugung. Und deshalb ist er nicht der Gescheiterte, weil er ist der, der, wenn er jetzt in den Tod geht, natürlich irgendwie da zwar resignierend in den Tod geht, dass er nicht der ist, der das Gottesreich aufrichtet, aber er ist der, der durch seinen Tod des Unschuldigen, könnte fast sagen Christus gleich, des Gottesknechtes, der unschuldig in den Tod geht, seine eigene Prophetie und seinen eigenen Status als Propheten vollendet.
Also Sie sagen ja, Müntzer sah sich selber als Prophet, als Werkzeug der göttlichen Wahrheit, ja, nahm diese göttliche Autorität für sich in Anspruch. Wie kam es eigentlich, dass sich jemand, ich meine, wir sind im 16. Anfang des 16. Jahrhunderts, dass sich jemand selber diese Autorität zusprechen konnte? In der überlieferten katholischen Religion gab es ja ein ganz anderes Verständnis von Autorität, das mit dem Amt in Verbindung stand und nicht mit dem Charisma eines selbsterklärten Propheten.
Das stimmt. Das ist natürlich eine gewisse Änderung. Ich vertrete ja in meinem Buch so die These, dass es keine radikale Veränderung zum eigentlich römisch-katholischen oder zum scholastischen Autoritätsverständnis, sondern eine personale Transformation. Ich vertrete die These, das, was die Kirche für sich als Ganze in Anspruch nimmt, dass sie Instrument des Geistes Gottes ist, in der damaligen Zeit, dieses Selbstverständnis, das sich in der Spätscholastik deutlich macht, gerade im Verständnis der Antireformatoren und der Altgläubigen nochmal gegen Luther gerichtet, dass diese Autorität, die die Kirche als Ganze für sich in Anspruch nehmen darf, verbindlich über den Glauben zu sprechen und verbindlich das Heil vermitteln zu dürfen, dass das Münzer für sich in Anspruch nimmt, weil er sich als der Geistträger sieht, weil er sich durch das innere Wort Gottes berufen fühlt. Und dieses innere Wort Gottes ist ein fast mystischer Vorgang, den der Prophet in dem Fall, er selbst, und es ist nicht nur auf ihn beschränkt, sondern er glaubt durchaus, dass es viele Propheten in dieser Welt geben darf, die durch eine mystische innere Entleerung das innere Wort Gottes finden und durch dieses innere Wort Gottes in eine Willensgleichheit kommen und eine Willensgleichheit mit Gott. Thomas Müntzer findet in sich nicht irgendeine worthafte Erkenntnis, sondern er findet sich durch diese mystische innere Entleerung, findet er eine willentliche Übereinstimmung mit dem Gekreuzigten, weil er das Leid nicht scheut, sondern alles auf sich nimmt, wie er für sich selbst einfach in Anspruch nimmt, dadurch, dass er immer wieder auch aneckt mit seinen Meinungen und seinen Predigten, so dass er immer wieder fliehen muss. Also in diesem Fall fühlt er sich als der alles Leid auf sich nimmt und dadurch mit dem Gekreuzigten eine Willensgleichheit kommt, was ihn dazu befähigt, Gottes Wille in der jeweiligen Situation zu erkennen. Und das ist der Grund seiner Autorität, diese absolute Willensgleichheit mit Gott. Und die ist natürlich in dem Sinn hermetisch, weil sie ja dagegen nichts mehr sagen können.
Also das, was die Institution für sich in Anspruch nahm, das nimmt jetzt die Person für sich in Anspruch.
Ganz genau, so würde ich es sehen, ja.
Jetzt könnte man ja sagen, also für die DDR, wir hatten es am Anfang davor, war Müntzer also der Märtyrer einer sozialen Idee, aber deren Zeit war eben noch nicht gekommen, nämlich der sozialistischen Revolution. Jetzt könnte man sagen, hatten die DDR-Leute damit nicht in gewisser Weise recht? Müntzer wollte ja das Reich Gottes nicht nur verkünden, sondern auch auf Erden verwirklichen. Und damit war er ja ein Vorläufer des Sozialismus, der das ja auch wollte. Nämlich ein säkulares Paradies zu versprechen.
Ja, aber es ist ein säkulares Paradies auf Erden. Und Müntzer wollte natürlich, dass das Endgericht eintritt und damit diese Welt, wie sie existiert, aufgehoben wird. Also man kann schon verstehen, warum Müntzer durchaus ein sozialistisches Vorbild sein kann, weil eben die Ermächtigung, auch die Selbstermächtigung der Bauern natürlich wirklich ein Vorbild war, die sich gegen adlige Widerstände gesetzt haben und die eben eine gerechtere Ordnung für sich in Anspruch nehmen wollten oder erreichen wollten. Aber aufgrund dieser Säkularität ist es etwas, was eben, muss man sagen, sich eigentlich diametral zu Münzers eigenem Ansinnen verhält, weil Münzer eigentlich sich als Instrument Gottes sah und damit Gottes Willen vollziehen wollte. Und indem er Gottes Willen vollzogen hat, eben das Gericht Gottes und damit das Endgericht aufrichtet, das eben in eine neue Welt führt, in die Aufhebung der alten Welt.
Das heißt, Sie würden auch sagen, das, was die Bauern eigentlich wollten in puncto Leibeigenschaft und Wiederherstellung ihrer herkömmlichen Rechte gegenüber den Territorialherren, das war für Müntzer gar nicht mehr das Entscheidende, sondern er wollte wirklich jetzt das Endgericht und dann die göttliche Gerechtigkeit anbrechen sehen.
Das würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, dass für Müntzer genau darin auch die Schuld der Bauern liegt und sie damit eben auch die gerechte Strafe bekommen, dass sie eben diese eigenen irdischen Ziele verfolgt haben. Denn spätestens, also ich würde sagen, bei Müntzer kann man so zwei Zeitebenen unterscheiden. Zunächst geht es ja darum, sich auf die Endzeit vorzubereiten und diese Endzeit sich vorzubereiten, ist auch eine Zeit, in der er sehr zurückhaltend ist, in der er sehr stark vom Leiden spricht und vom Hinnehmen und dass auch die der Adel, indem er das die Bevölkerung unterdrückt, eben ein Instrument Gottes ist, um Menschen darauf vorzubereiten, im wahren Glauben das wahre Wort Gottes zu finden. Das ist die eine Ebene. Mhm. Aber als dann natürlich die Endzeit anbricht, und das ist für ihn wirklich der Anfang der thüringischen Bauernaufstände, auch schon mit den Bauernaufständen im Schwabenland, aber spätestens mit den thüringischen Bauernaufständen sieht er, dass die Endzeit angebrochen hat. Das ist Zeichen der Endzeit und gleichzeitig nimmt das eben auch als Instrument von Gottes Gericht.
Schauen wir uns mal an, wie die übrige Bauernbewegung jenseits von Münster, wie die argumentierten. Da gibt es diese 12 Artikel der schwäbischen Bauern, auch von 1525. Denn da beziehen sich die Bauern ja auch ausdrücklich auf das göttliche Recht. Was war damit gemeint? Welches Verständnis von Autorität hatten die und ja, was war deren Anliegen?
Ich würde eben sagen, dass hier ein anderer Fall vorliegt, als jetzt zum Beispiel bei Münzer. Mhm. Bei Münzer würde ich sagen, Religion ist ganz stark Motivation, ist primäre Motivation. Bei den Bauern in den 12 Artikeln wird deutlich, diese Bauern haben Verlust erlebt. Sie haben den Verlust ihrer alten Rechte, ihrer althergebrachten Rechte erlebt im Zuge einer Rechtsentwicklung, in dem Territorien immer größer wurden und es immer mehr territoriale Geschlossenheit geben sollte, sollte eben auch das Recht territorial geschlossen werden und damit territoriale Sonderrechte, die besonders eben Jagd, Pacht, Fischerei, aber auch Leibeigenschaft und dergleichen betrafen, territoriale Sonderrechte aufgehoben wurden. Und so erleben die Bauern in dieser Zeit eben viel deutlicher als jetzt die Stadtbevölkerung oder eben auch die Bevölkerung oder die Knappen, die in den Minen arbeiten müssen, vielmehr diesen Verlust ihrer althergebrachten Rechte. Also sie kommen eben in eine Verlusterfahrung und dagegen erheben sie sich. Und das Problem ist jetzt mit dieser Rechtsentwicklung, die es gab, dass sie keine Appellationsinstanz mehr hatten. Also sie konnten eigentlich ihre alten Rechte nirgends einfordern, weil sie durften nur an den Landesherrn sich wenden, um Rechte einzufordern, der sie aber gerade im Moment abgeschafft hat oder ihn genommen hat. Also sie hatten keine Möglichkeit, unter Berufung des sogenannten alten Rechts, also ihrer althergebrachten Rechte, ihr Recht wiederzuerlangen. Und da verbindet sich jetzt eben diese Verlusterfahrung mit der Bewegung der Reformation. In der Bewegung der Reformation kommt eben diese Worte von Freiheit, von freien Christenmenschen und von göttlichen Gesetzen und der göttlichen Zuwendung auf. Hm. Und das verbinden sie mit ihren Forderungen und suchen eben nun eine neue Rechtfertigung. Und so kommt Religion, würde ich sagen, als Rechtfertigung ganz deutlich in den 12 Artikeln zum Ausdruck. Die Artikel sind letztlich, oder die Motivation, könnte man sagen, die zu diesen Artikeln und dann auch zu den Konflikten führte, die ist diese Verlusterfahrung, die sie gemacht haben. Aber dass sie diese Rechte wirklich legitim einfordern, dafür suchen sie eine neue Rechtfertigung und die gibt ihnen das göttliche Gesetz. Weil sie sagen, also im Evangelium sind doch alle gleich, im Evangelium steht doch nichts von Leibeigenschaft, im Evangelium steht doch davon, dass wir als freie Menschen leben dürfen. Und das habt ihr uns genommen und deshalb, wenn ihr uns mit dem Evangelium, also an den Adel gerichtet oder Landesherren gerichtet, wenn ihr uns mit dem Evangelium beweisen könnt, dass Leibeigenschaft evangeliumsgemäß ist, dann würden wir es wieder anerkennen. Aber ansonsten erkennen wir euch zwar als Obrigkeit an in einem Rahmen der Nächstenliebe, aber eben wir wollen unsere alten Rechte zurück.
Also Sie sagen, die religiösen Argumente, die werden gesucht, sozusagen nachträglich gesucht, aufgrund eines Problems, nämlich dass die Bauern keine Instanz haben, wo sie ihre bisherigen Rechte einklagen können. Und dann wendet man sich eben religiösen Argumenten zu. Ja. Die Bauern sagen ja unter anderem, also die verweisen auf Christus. Christus hat alle Menschen gleichermaßen erlöst, wenden also eine theologische Gleichheitsidee auf eine konkrete politische Forderung an bezüglich der Leibeigenschaft. Und jetzt kommt Luther ins Spiel. Ja. Und Luther sagt, antwortet auf diese 12 Artikel und sagt, was? Es soll keine Leibeigene geben, weil uns Christus alle befreit hat? Was ist das? Das heißt, die christliche Freiheit ganz fleischlich zu machen. Also Luther hält hier dagegen. Warum eigentlich? Warum stellt sich Luther auf die Seite der Fürsten und gegen die Bauern?
Weil ich denke, dass Luther eine grundlegend andere Motivation hatte. Nicht? Also letztlich berufen, also die religiösen Argumente sind ähnlich, die sie beide Parteien, also die Bauern wie Luther eigentlich erstmal benutzen, aber die Motivation ist konträr zueinander. Während die Bauern eigentlich eine gewisse Aufhebung oder wenigstens Aufweichung dieses Verhältnisses, also diese Verschärfung des Verhältnisses von Obrigkeit zu Untertanen wollen, will Luther dieses Verhältnis und dass die der althergebrachte Ordnung, ja, von Gott eingesetztem Adel und Gott eingesetzter Obrigkeit um alle Umstände bewahren. Also das ist, muss man natürlich sagen, auch seine Lebensversicherung für die weiteren Verlauf seiner Bewegung und der Reformation und der Reformationsbewegung. Das ist die Lebensversicherung, dass die Fürsten zu ihm stehen. Und deshalb würde ich sagen, ist erstmal diese konträre Motivationslage gegeben. Und jetzt versucht natürlich Luther auf andere Weise religiös diese Motivation zu rechtfertigen, indem er, Sie haben es ja gerade gesagt, indem er die Bauern geißelt, sie würden das Evangelium fleischlich machen. Also sie vermischen religiöse, theologische Kategorien mit politischen Kategorien. Politische Kategorien kann man nur politisch lösen. Rechtliche Probleme kann man nur rechtlich lösen, indem man an die entsprechenden Rechtsinstanzen sich wendet. Und für Luther ist ganz klar, dass diese zwei Ebenen, also Theologie und Theologie und politische Theorie und politische Zustände getrennt werden müssen. Das ist ja eine seiner frühesten Einsichten in der Freiheit eines Christenmenschen, diesen berühmten Doppelzitat: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan in Bezug auf den Glauben und nur auf den Glauben und das Gewissen. Und ein Christenmensch ist ein Dienstbarknecht aller Dinge und jedermann untertan im politischen Sinn. Diese Vermischung dieser beiden Ebenen lehnt er kategorisch ab. Und deshalb sieht er letztlich eigentlich auch wie Münzer die Bauern zu Recht bestraft.
Ja, man könnte ja sagen, ist es nicht gewissermaßen ironisch? Er hat ja selber die religiösen Autoritätsverhältnisse auf den Kopf gestellt.
Nein.
Also ganz platt mal gesagt, die Autorität des Papstes, die soll nicht mehr gelten, aber die der Fürsten muss unangetastet bleiben. Begründet er oder reflektiert er selber diesen Unterschied, den er da macht? Oder ist es wirklich nur, wie Sie sagen, strategisch? Naja, also er kann sich eben nicht mit beiden verderben. Er braucht die Fürsten.
Ja, es ist, glaube ich, schon eben in dieser Trennung theologisch reflektiert. Also natürlich wird für uns etwas, also aus heutiger Übersicht, das ist ja auch immer gemein, wenn man dann so aus 500 Jahren später so eine wunderbare Übersicht hat und sagt, ach, das sind die verschiedenen Stränge, die diese Bewegung genommen hat. Für uns wirkt es natürlich so ein bisschen ironisch oder auch, ja, das passt so nicht ganz. Aber für Luther passt das natürlich sehr gut, weil er sagt, der Papst mischt sich in mein gläubiges Verhältnis ein. Man könnte sogar fast direkt sagen, der Papst schiebt sich zwischen Gott und mich. Ne, als die, und das ist etwas, was er natürlich kategorisch ablehnt. Das sind diese berühmten Mauern, die auch in der Adelsschrift eben zur Sprache kommen. Gott hat seine Stimme auch in meinem Gewissen. Und Gott spricht zu mir eben dadurch, dass er mir die Schrift schenkt. Und ich habe als freier Christenmensch eben die Möglichkeit, über die Schrift auch das innere Wort Gottes und das innere Wort der Schrift für mich zu erkennen und damit Wort Gottes für mich zu erleben. Und da darf sich der Papst nicht reinmischen oder die Kirche als Institution mir da nicht einen Riegel vorschieben, indem sie das in irgendeiner Weise limitiert oder formt, sondern da darf ich die Freiheit eines Christenmenschen genießen. Während die Freiheit eines Christenmenschen ist aber nicht eine weltliche Sache. Ne? Dass diese Trennung der weltlich Ding, wie Luther immer sagt, das ist ihm ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich theologische Konzepte wie eben die Freiheit mit konkreten Freiheitsforderungen identifiziere, verkürze ich das Evangelium, verkürze ich das theologische Ansinnen. Und damit wird es letztlich vermenschlicht.
Wir haben eben jetzt über zwei Figuren gesprochen, Münzer und Luther. Und ich würde jetzt gerne nochmal hören, wie unterscheiden die sich denn in ihrer Sicht in diesem Bezug zur göttlichen Autorität? Also beide bezweifeln ja, dass man sich jetzt da eine Institution dazwischen schieben dürfe. Aber Münzer sieht sich ja wirklich als, ja, richtig als Prophet, der sich als Instrument des göttlichen Wirkens wahrnimmt. Wie sieht sich Luther selbst?
Ich denke, dass man Luther am besten in seiner Beziehung zur Heiligen Schrift beschreibt. Und da ist, glaube ich, doch der entscheidende Unterschied. Diese Sola Scriptura ist für ihn ein absolutes Prinzip und der Geist Gottes ist gebunden an das Wort, das zu mir als Promissionswort, könnte man sagen, als verkündendes Wort spricht und sich eben ausspricht, dieses göttliche Wort. Und ein Weg zu Gott an der Schrift vorbei kann es eben für Luther nicht geben. Und das, den gibt es sehr wohl für Thomas Münzer. Also die Schrift ist für ihn wichtig, aber als Legitimationsinstanz. Also der innere Einsicht, die er als der Prophet hat und dieses Wort Gottes, das er für sich findet in der Situation, wo er jetzt ist, das begründet er mit der Bibel und man muss auch sagen, er hat dann eine sehr, wie soll man sagen, volatile Bibelauslegung, weil er die ganze, also Altes und Neues Testament zusammenlesen kann und dann entsprechend eben seine Argumente oder seine Sicht dann in der Bibel auch wiederfindet. Ich glaube, da ist der entscheidende Unterschied. Also während für Luther es dann die Kirche zur Creatura Verbi, also zur Instanz des Wortes Gottes, zur Instanz des Wortes der Schrift wird, ist für Münzer die Kirche, wenn man es so sagen will, die Gemeinschaft der Auserwählten, die Gott selbst durch das innere Wort berufen hat und die schon erlöst sind, indem sie ihm folgen.
Es kommt ja doch immer wieder vor, dass politische oder gesellschaftliche Bewegungen irgendwie sich versuchen, durch transzendente Instanzen zu legitimieren, durch Bezugnahme auf höhere Quellen. Ist das von vornherein illegitim? Wie sollte man damit umgehen? Oder welche Kriterien gibt es, um auf solche Ansprüche zu reagieren?
Ich denke, dass man vorsichtig sein muss oder Vorsicht walten lassen muss. Ich würde es nicht von vornherein illegitim bezeichnen. Es ist, also ich glaube schon, dass du diese drei, könnte man sagen, vielleicht drei verschiedenen Wege oder drei großen Offenbarungswege, nicht? Dass man sagt, einerseits, dass der Geist durch sakramental durch eine Instanz wirkt, dass er sich durch das Wort Gottes deutlich macht, aber eben auch eine gewisse Freiheit des Geistes eben in einer Art epiphanischen Offenbarungsmodell existieren kann. Also das ist ja auch etwas, was, jetzt könnte man für die katholische Kirche sprechen, was das Katholische kennt, nicht? Also das Katholische umfasst eben diese drei Dinge und zumeist das Institutionelle immer stark hervorgehoben und die anderen Dinge zurückgedrängt. Das Problem ist irgendwie nur, wenn eines von diesen dreien hermetisch wird. Also wenn diese persönliche Geistbegabung, persönliche Berufung, alle Rationalität, auch alle Intelligibilität auszuschließen versucht, weil ich mich selbst eben als die Instanz die begreifen darf, die vom Gottesgeist beseelt ist und damit allein entscheidend sein kann. Also die Gefahr besteht auch innerhalb der katholischen Kirche, aber auch in Freikirchen ja immer wieder deutlich, dass diese freie Geistberufung völlig ungebunden ist. Und ich würde sagen, es braucht ja diese Kriterien, die man insgesamt an den Glauben oder wie auch an alles Institutionelle stellt. Es muss darin immer wieder der Ursprung in Jesus Christus deutlich werden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dass wir den Ursprung in Jesus Christus finden, dann ist es eigentlich nicht mehr etwas, was man christlich legitim bezeichnen kann.
Professor Elberskirch, ich bedanke mich für das Gespräch. Im neuen Heft von Communio geht es um Autoritätsbeweise in der Theologie, um die Autorität des kirchlichen Lehramts, um das Verhältnis von kirchlicher Leitungsvollmacht und Synodalität und um die Konjunkturen von Autorität und Macht in Staat und Kirche. Wenn Sie also die Themen, die wir jetzt zuletzt angesprochen haben, noch vertiefen wollen, dann sei Ihnen die Lektüre des neuen Heftes ans Herz gelegt.
Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich. War sehr, sehr aufschlussreich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Communicatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.